Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von Tax It Simple.
Tax It Simple, der Rödelsteuer-Podcast. Expertinnen und Experten aus unseren weltweiten Niederlassungen sowie weitere namhafte Gäste sprechen über das, was die Steuerwelt bewegt. Komplexe Steuerthemen bei uns einfach gut erklärt.
Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Rechtsanwalt und verantworte den Bereich Business oder Corporate Immigration im Global Mobility Consulting Team. Ich berate seit mehr als 9 Jahren im Bereich Immigration, also Aufenthaltsrecht, mit dem Fokus auf Einwanderung von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland. In unserem ersten Global Mobility Special hat meine Kollegin Tatjana Rothe mit unseren internationalen Kollegen aus Dänemark und Indien das Thema Employer of Record beleuchtet. Heute haben wir wieder spannende internationale Gäste mit am Mikrofon. Terry Simmons aus Atlanta und Ralf Koppitz aus unserer Niederlassung in Shanghai. Doch bevor wir loslegen, wollt ihr euch kurz vorstellen?
Ich bin Terry Simmons. Ich leite das deutsche Team zusammen mit dem Global Mobility Team bei Arnold Golden Gregory in Atlanta. Arnold Golden Gregory ist eine Kanzlei. Wir haben über 200 Anwälte mit Büros in Atlanta und in Washington. Wir arbeiten schon 30 Jahre als Kooperationspartner mit Rödel & Partner.
Hallo, ich bin Ralf Koppitz aus Shanghai. Bin auch Rechtsanwalt wie Andreas, seit etwa fast 30 Jahren in China beratend unterwegs und mache in der Zeit sehr, sehr viel Arbeitsrecht und damit verbunden natürlich auch die ganzen Immigration-Themen, gerade wenn es dann eben um Entsendungen auch Richtung China geht, und freue mich sehr, heute mit dabei zu sein.
Schön, dass ihr dabei seid. Gemeinsam möchten wir das Thema Immigration beleuchten. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was das Thema Immigration mit Steuern zu tun hat. Bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten ist es tatsächlich so, dass steuerliche und migrationsrechtliche Fragestellungen eng miteinander verknüpft sind. Drittstaatsangehörige müssen oft nicht nur die steuerlichen Regelungen ihres Herkunftslandes, sondern auch die des Einsatzlandes beachten. Unter anderem geht es hier um Themen wie Vermeidung von Doppelbesteuerung oder eben Betriebsstättenrisiko aus Unternehmenssicht. Insgesamt ist das Thema Business Immigration in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch auf globaler Ebene, sehr viel wichtiger geworden, da einfach in vielen Bereichen Fachkräftemangel herrscht. Jetzt wollen wir aber zur Sache kommen. Terry, das Thema Immigration ist in den letzten Monaten in der USA ein sehr heißes Thema. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, wie das derzeit mit der Einreise in die USA ist? Also wer kann einreisen? Was sind die Bedingungen? Worauf muss man vielleicht auch als Arbeitgeber achten, wenn man Mitarbeiter in die USA kurzfristig oder längerfristig schickt?
Man kann ja sagen, in Amerika gerade, das ist wahrscheinlich das heißeste Thema wie nie zuvor. Das bedeutet, tagtäglich haben wir zu tun mit Themen bei der Einreise, mit Fragen über die Einreise. Und natürlich ist es wahnsinnig wichtig, wenn Arbeitgeber Arbeitnehmer in die Vereinigten Staaten schicken, dass die wissen, was man machen kann, was man nicht machen kann, weil das zu verschiedenen Konsequenzen führt. Ich weiß, dass es auch stark in der Presse gewesen ist in Deutschland, die Themen bei der Einreise in Amerika. Grundsätzlich, wenn man aus Deutschland kommt oder aus verschiedenen anderen Ländern, wo ohne ein Visum in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen, über ein sogenanntes ESTA, darf man ohne Visum reisen. Aber es gibt andere Länder, wie zum Beispiel China oder viele Länder in Südamerika oder Afrika, die ein Visum haben müssten. Das bedeutet, bevor Leute in die Vereinigten Staaten einreisen, muss man das natürlich prüfen. Was man aber auch prüfen muss, was sehr, sehr wichtig gerade ist in den Vereinigten Staaten, ist, was man machen kann und was man nicht machen kann in Amerika. Und grundsätzlich, wenn man berechtigt ist, in Amerika einzureisen, muss man wissen, dass man ohne ein Arbeitsvisum in Meetings teilnehmen kann oder auf Konferenzen gehen kann. Das ist alles berechtigt, alles okay. Aber wenn das zur Arbeit kommt, auch wenn das nur zu einem Tag von Arbeit kommt, braucht man die meiste Zeit ein Arbeitsvisum. Das ist wahnsinnig wichtig, dass man das prüft, wann man ein Arbeitsvisum braucht, wann man nicht ein Arbeitsvisum braucht, wenn Mitarbeiter einreisen. Weil natürlich, wenn man einreist und sollte arbeiten in Amerika und kein Arbeitsvisum hat, das kann zu Konsequenzen führen, beide für den Arbeitgeber, dass ein Arbeitgeber geflaggt wird und dass ein Arbeitnehmer auch eventuell nicht wieder einreisen kann, geprüft wird, aufgehalten wird in Detention bei einem Flughafen oder beim richtigen Gefängnis. Und natürlich dürfen Laptops und Handys und so weiter angesehen werden von dem Customs and Border Protection in Amerika.
Also insgesamt hört sich das erstmal so an, als wäre es etwas strenger jetzt im letzten Jahr vielleicht oder in den letzten Monaten. Was ist denn, wenn ich als Deutscher in die USA reise und vielleicht an der Grenze Probleme habe? Was mache ich denn dann? Oder was kann man da den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer an die Hand geben, damit man da sich ordentlich vorbereitet?
Was wahnsinnig wichtig ist gerade, du hast genau recht, das ist viel strenger geworden jetzt, wo wir unseren nicht mehr so neuen Präsidenten haben, aber das ist viel strenger geworden. Das bedeutet, wenn man nach Amerika reist, schlage ich immer vor, Nummer eins, Arbeitgeber müssen prüfen, ob Arbeitnehmer dürfen. Müssen sie ein Arbeitsvisum haben? Was sind die Qualifikationen? Wenn man feststellt, dass man reisen darf ohne ein Arbeitsvisum, sagen wir so, also das ist sehr, sehr wichtig, dass der Mitarbeiter weiß, was das Gesetz lautet, was er machen darf in Amerika, was er nicht machen darf in Amerika und wie er sich ausdrückt auf Englisch. Ganz, ganz wichtig. Und dabei sollte eigentlich bei jeder Einreise, wirklich bei jeder Einreise, sollte es ein Brief kommen von dem Arbeitgeber, wo auflistet, was der Mitarbeiter macht, wer für ihn haftet, wer sein Gehalt bezahlt, wo er angestellt ist. Das ist auch sehr wichtig, wenn man ankommt, weil bei jeder Person, die jetzt gerade einreist, wird ganz streng geprüft, ob man darf oder ob man nicht darf. Dazu sage ich sehr oft, dass sehr viele Deutsche natürlich Urlaub in Kuba gemacht haben, zum Beispiel. Wenn man einmal in Kuba gewesen ist, die letzten Jahre, muss man ein Visum haben, weil man darf nicht mehr ohne Visum. Und das ist eine Überraschung sehr oft für Reisende, die das nicht wissen, bis kurz vor der Einreise, dass sie ein Visum brauchen für die Vereinigten Staaten.
Jetzt hast du schon gesagt, Vorbereitung ist das A und O, aber vielleicht jetzt nochmal, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Was ist denn der Fehler, den du am häufigsten siehst, wenn du jetzt Unternehmen unterstützt oder auch einzelne Mitarbeiter, die in die USA möchten?
Die größten Fehler, die ich immer wieder sehe, ist Nummer eins. Deutsches Unternehmen bietet einen Arbeitsvertrag an zum Mitarbeiter, dass man entsendet wird nach Amerika und der Mitarbeiter ist nicht qualifiziert für ein Visum. Weil in Amerika muss man in einer Kategorie reinpassen. Und wenn man das nicht tut, kriegt man kein Arbeitsvisum. Das ist ganz anders als, so sagen wir, Deutschland. Das ist Nummer eins. Das bedeutet immer prüfen, bevor man eine Entsendung anbietet, dass man doch ein Visum überhaupt bekommen kann. Nummer zwei Fehler ist, wenn Arbeitgeber unterschätzen, wer einreisen darf und wer nicht einreisen darf. Und ein Mitarbeiter reist an, unvorbereitet und befindet sich gerade, ich sag's ungern als Amerikanerin, aber befindet sich im Gefängnis auf dem Flughafen, bis man wieder raus kann, ohne Laptop, ohne Handy, das geprüft werden dürfte von Customs Border Protection in Amerika. Das bedeutet, dass also diese Situation will man vermeiden als Arbeitgeber, wo auch geflaggt werden kann für andere Mitarbeiter, die nach Amerika kommen. Und das möchte man wirklich vermeiden als Arbeitnehmer, weil das ist nie schön, im Gefängnis zu sitzen in Amerika, bis man einen Flug wieder nach Hause bekommt.
Ja, danke. Ich stelle mir so eine Einschätzung aus Unternehmenssicht jetzt erstmal persönlich sehr schwierig vor, also selbst einschätzen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall raten, im Zweifel, Terry, du bist da, glaube ich, die richtige Frau für eine solche Einschätzung, wenn man das nicht selbst einschätzen kann, wer da reingelassen wird in der USA und wer nicht.
Genau, aus der Erfahrung muss man immer prüfen, bevor man nach Amerika fliegt.
Ralf, wie sieht es denn in China aus? Wenn ich mich nicht irre, gab es da auch ein paar Änderungen in letzter Zeit hinsichtlich gerade auch kurzfristiger Einreisen. Aber vielleicht kannst du uns da mal kurz abholen.
Ja, also wenn man das ganz große Bild sich anguckt, dann muss man sagen, hat sich jetzt, was die Arbeitsvisa und Aufenthaltserlaubnisse anbelangt, aktuell jetzt nicht so viel getan. Aber wir haben tatsächlich eine unglaubliche Charme-Offensive. China positioniert sich ja gerade sehr positiv und versucht es also dadurch auch noch zu verbessern und zu verstärken, indem sie auch auf der Immigration-Seite entsprechend sich gut aufstellen. Und das bedeutet, seit November 24 haben wir diese Möglichkeiten der visumsfreien Einreise für, ich glaube, in der Zwischen über 50 Länder, also für Staatsangehörige aus diesen über 50 Ländern. Und die können erstmal grundsätzlich bis zu 30 Tagen alle Tätigkeiten im Prinzip in China aufhören. Die können reisen, die können Business-Trips machen, die können Freunde besuchen, die können Familienbesuche machen. Das Einzige, was sie nicht dürfen, ist tatsächlich auch arbeiten. Wobei ich da sagen würde, da ist also China deutlich relaxer im Moment als jetzt in der USA. Wenn da ein Arbeitstag darunter fallen würde und jemand ist in den 30 Tagen visumsfrei in China unterwegs, habe ich bis jetzt noch in keinem Fall gehört, dass es da irgendwie Probleme gegeben hätte. Also von daher reisen im Moment sehr, sehr viele Menschen nach China und probieren das aus. Und es funktioniert in der Praxis tatsächlich extrem gut und sehr einfach.
Das hört sich auf jeden Fall wesentlich einfacher an als jetzt derzeit in den USA. Und wir hatten das auch besprochen. Es ist ja auch interessant, dass diese Ausnahmen gelten. Wenn ich es richtig verstehe, sind Deutsche auch darunter, lieber Ralf. Ja, also unter diesen 50 Staaten, die du gerade gesagt hast. Andersherum ist es ja so, dass chinesische Staatsangehörige derzeit ein Visum brauchen, wenn sie nach Deutschland möchten oder in die Schengen-Area. Und da hatten wir uns auch drüber nochmal unterhalten im Vorgang, lieber Ralf, dass wir da auch so ein paar Probleme derzeit sehen auf der deutschen Behördenseite. Also vor allem in der Zeitachse. Ja, also dass es manchmal sehr lange dauert, bis da Visa erteilt werden für chinesische Staatsangehörige, auch für die kurzfristige Einreise. Vielleicht kannst du auch nochmal aus deiner Sicht, du bist ja vor Ort, schildern, wie du diese Probleme wahrnimmst. Du hast ja auch mit Unternehmen mit Sitz in China viel zu tun, ja. Wie ist das so auf eurer Seite, ja? Kommt das oft vor, dass da Leute lange warten? Was sind so die Themen?
Ja. Also ich kann erstmal sagen, dass es grundsätzlich sich die Situation doch etwas entspannt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr war es noch sehr, sehr schwierig, Visa für chinesische Mitarbeiter zu bekommen, die dann zum Beispiel in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz ein Training machen oder an einer Maschine ausgebildet werden. Das lag allein tatsächlich an den deutschen Auslandsvertretungen. Ein großes Problem war dabei in Shanghai insbesondere, dass nach Covid einfach zu wenig Mitarbeiter wieder nach China wollten. China hatte da einen sehr schlechten Ruf sich erworben. Das hat sich in der Zwischenzeit tatsächlich jetzt wieder deutlich umgedreht. Also alle Stellen sind besetzt. Dementsprechend sind auch die ganzen Backlogs abgebraucht. Wir haben einen unglaublich engagierten Generalkonsul in Shanghai, der da sehr, sehr viel macht. Und von daher kann ich jetzt sagen, gibt es natürlich mal im Einzelfall noch Verzögerungen, aber im Großen und Ganzen kann man mit wenigen Wochen Bearbeitungszeit rechnen, sodass man also auch relativ zeitnah dann schon eine Reise auch für den Mitarbeiter ermöglichen kann.
Ja, super, vielen Dank. Das spiegelt auch das wieder, was wir jetzt aus unserer Praxis hier nach Deutschland inbound gucken. Sehen wir das genauso. Über Jahre hinweg war das schon problematischer aus China heraus, gerade auch bei Arbeitsaufenthaltstiteln. Mittlerweile sieht das schon wieder wesentlich besser aus. Und natürlich hat man jetzt herausgehört, Ralf, der Kontakt zu den örtlichen Behörden, also den deutschen Konsulaten, besteht ja offensichtlich dann auch bei euch. Und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, dass ihr da vor Ort nochmal einwirken könnt, wenn mal etwas länger dauert. Jetzt gehen wir mal zu einem ganz anderen Thema, einfach weil wir es auch in der Einleitung kurz erwähnt hatten, das Thema Betriebsstättenrisiko. Wir hatten ja gesagt, bei grenzüberschreitenden Einsätzen muss man immer vorher prüfen, gibt es vielleicht ein Betriebsstättenrisiko. Wie ist das denn in euren Ländern oder wie spielt das zusammen mit den aufenthaltsrechtlichen Themen in euren Ländern? Terry, vielleicht willst du anfangen für die USA.
Sehr oft, wenn man denkt, dass man eine Betriebsstätte gründet in den Vereinigten Staaten, also ist es so der Fall, dass man ein Arbeitsvisum beantragt, auch öfters, wenn das nicht nötig ist von der Seite Einwanderungsrecht, damit der Mitarbeiter gebunden wird sozusagen mit dem Unternehmen in den Vereinigten Staaten, dass man Betriebsstätte vermeidet. Das bedeutet, das ist immer, man kann nicht Einwanderungsrecht irgendwie in einem Vakuum evaluieren. Da muss man das immer in Zusammenhang mit Betriebsstätte-Thematik verbinden.
Genau, super. Und Ralf, wie ist das in China?
Ich würde sagen,
ähnlich
sehr, sehr, sehr ähnlich, genau. Also wenn ich jetzt nur einen einzelnen Mitarbeiter habe, also gar nicht mehrere bedenken muss, kann man so als eine Daumenregel mal sich merken, 90 Tage ist in der Regel noch relativ unproblematisch, aber alles, was drüber hinaus wird, wird aus verschiedensten Aspekten dann problematisch. Also aufenthaltsrechtlich haben wir dann plötzlich Themen, betriebsstättenmäßig kann da was passieren. Also deswegen sollte man da auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und wichtig ist einfach, sensibilisiert zu sein. Man muss das ja auch nicht alles auswendig wissen, was man da genau machen muss, aber sich dann eben für den Fall eines solchen längeren Aufenthalts dann auch mit einem Experten mal in Verbindung setzen und zu besprechen, was man da gegebenenfalls machen muss. Denn vielleicht noch eine Ergänzung, es gibt eben auch Dinge, die man im Vorhinein machen muss. Also es reicht dann nicht, hinterher zu kommen und zu sagen, ach, beantrage ich nachträglich noch irgendwas. Dann hat man in der Regel Probleme.
Ja, du sagst es genau richtig. Also auch hier wieder Vorbereitung A und O. Vorher abklappern, was sind die Themen. Ich denke, aus unserer Sicht, du hast es auch gesagt, Terry, es ist einfach so, dass man Immigration nicht alleinstehend prüfen kann oder sollte. Es sind immer Themen, die gleichzeitig noch betrachtet werden müssen. Da sind nicht nur steuerliche, auch arbeitsrechtliche, sondern sonstige Themen, die dann noch beachtet werden müssen. Und eine rundum Vorbereitung ist da auf jeden Fall angebracht, um dann im Nachhinein Themen nicht zu haben, die man nicht haben möchte. Zuletzt wollten wir noch mal ein anderes Thema beleuchten, und zwar Daueraufenthaltserlaubnisse beziehungsweise Permanent Residence Permits. Ralf, kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, wie das in China rechtlich aussieht.
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil tatsächlich auch eben viele Ausländer, die hier dauerhaft leben wollen, natürlich großes Interesse haben, so eine Green Card in China zu erwerben. Und da gibt es verschiedenste Kanäle, wie man das kann. Also angefangen so von den Top-Leuten wie Nobelpreisträgern oder Sportskanonen, die irgendwie Weltmeister sind im Fußball. Die können also sehr leicht so eine Karte bekommen. Aber dann gibt es eben auch den Kanal zum Beispiel über die arbeitsrechtliche Schiene, sprich ausreichend lange Tätigkeit in China und ausreichend große Steuerzahlung. Dann kann man sich entsprechend qualifizieren, beispielsweise nach 5 Jahren oder auch, wenn man entsprechend lange mit einem chinesischen Ehepartner oder Partnerin verheiratet ist, dann hat man die Möglichkeit, über die Familienschiene das zu bekommen. Und dann gibt es den eigentlichen Antragsprozess, muss man natürlich abhängig von dem Kanal entsprechend Unterlagen vorbereiten, die entsprechend einreichen. Dann dauert es in der Regel etwa 6 bis 9 Monate, bis man tatsächlich die physische Karte dann in der Hand hält. Wenn man die dann hat, ist es tatsächlich extrem angenehm, weil die eben zu sehr viel Erleichterung dann auch führt im täglichen Leben, weil die tatsächlich physisch verwendet wird auch.
Das hältst du dir ja auch selbst, lieber Ralf. Soweit ich weiß, du bist ja selbst ein Permanent Residence Permit Holder. Jetzt hast du auch schon die Vorteile angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal im Detail so ein paar oder einfach ein paar Beispiele geben, was dann im Alltag die Vorteile dieser Karte sind.
Also die sieht wirklich aus wie eine chinesische ID-Karte, also wie eine ID-Karte, die auch chinesische Staatsbürger nutzen. Die hat integriert so einen Computerchip und der ist eben lesbar und kann also beispielsweise genutzt werden, um im Flughafen einzuchecken oder durch den Security-Check zu gehen. Also ich gehe in Shanghai, Hongqiao, bei Flügen teilweise gehe ich einmal durch den Security-Check durch. Am Gate selber ist es dann nur noch ein Face-Scan. Also ich muss dann nicht mal irgendwie warten, sondern das macht dann automatisch aus, weil meine ganzen Daten da schon drin sind. Ich kann beim Hochgeschwindigkeitszug damit eben einfach sehr, sehr schnell auch einchecken. Man kann bestimmte Banktransaktionen machen und so weiter. Also es ist sehr interessant, was da alles für Möglichkeiten sind, die tatsächlich das Leben erleichtern. Natürlich mit allen Vorbehalten, die man vom Datenschutz her haben kann. Es ist ganz klar, aber wie gesagt, in China ist das nicht ganz so ein strenges Thema wie vielleicht in Deutschland.
Hört sich definitiv nach einem großen Vorteil an und gar so weit sind wir in Deutschland noch nicht, wenn es um die technische Seite geht, dieser Niederlassungserlaubnisse. Also damit kann ich jetzt noch nicht Zug fahren. Aber vielleicht Terry, die Green Card. Das ist ja auch immer so ein Thema. Man hört immer lange Processing Times, lange Zeiten, bis man das erhalten kann. Ich glaube, unterschiedlich auch je nach Herkunftsland. Vielleicht kannst du uns da nochmal eine ganz kurze Übersicht geben.
Ja, in Amerika muss man immer am Anfang von einer Entsendung oder am Anfang von einer Reise sozusagen nach Amerika muss man feststellen, was ist der Plan? Also wie machen wir das einwanderungsrechtlich? Weil man muss schauen, dass man befristetes Visum bekommen kann, das die Zeit überbrücken könnte, würde, wo man braucht, also wenn man dauerhaft in Amerika bleiben möchte und eine Green Card bekommen möchte. Man wird öfters überrascht, genau wie du gerade gesagt hast, dass es bei zum Beispiel deutschen Mitarbeitern, die als Techniker rüberkommen oder die studiert haben, als Ingenieure oder sonst was rüberkommen, wo die fragen, wie lange dauert das, bis ich eine grüne Karte bekommen kann. Und ich sage, im Moment denke ich gegen 5 Jahre. Und das wird immer länger. Wenn jemand aus Indien kommt, dann sage ich wahrscheinlich 15 Jahre. Das bedeutet, man muss immer einen Plan entwickeln, wenn man rüberkommt, zu wissen, welches befristete Visum man beantragen wird und wie lange das dauert, wann man starten müsste, eine Green Card zu bekommen.
Es hört sich sehr interessant an, definitiv ein bisschen anders als jetzt hier in Deutschland. Also in Deutschland ist es, glaube ich, mit dir, Ralf, oder China ist da besser zu vergleichen. Es gibt verschiedene Wege in die Niederlassungserlaubnis. Die können unterschiedlich lange dauern, je nachdem nach Rechtsgrundlage, ja, von 5 Jahren, was die Standarddauer ist, bis man eine Niederlassungserlaubnis beantragen kann, bis hin zu reduzierten Zeiten von nicht mehr allzu vielen Monaten, wenn man ein blaue Karteinhaber ist. Das ist aber alles sehr eindeutig und klar geregelt im Gesetz. Und ich finde das deswegen auch wirklich interessant, dieses Thema, weil das ja schon, wenn man sich überlegt, in dem, sag ich mal, dem globalen Kampf um Talente, ist auch das Thema Verfestigung natürlich ein wichtiges Thema. Also wenn man schnell sich im jeweiligen Land verfestigen kann, dauerhaft einen Aufenthalt haben kann und dann keine Angst mehr haben muss, dass man es eventuell wieder verlassen muss, ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil eventuell für dieses Land, wo es eventuell auch schneller geht. Also finde ich super interessant, dass die Länder da auch unterschiedlich herangehen. Vielen Dank euch für eure Antworten, Terry und Ralf. Ich denke, insgesamt kann man sagen, das Thema Immigration ist oft bei grenzüberschreitenden Personaleinsätzen einer der ersten rechtlichen Anknüpfungspunkte. Also es ist ein Thema, worüber man sehr früh sich mal darüber Gedanken machen muss. Ja, geht das? Was habe ich zu tun? Ich habe Vorlaufzeiten, die ich beachten muss. Und durch die sehr unterschiedlichen Prozesse von Land zu Land macht es oft Sinn, sich vorab eine Beratung einzuholen, ob ein Aufenthaltstitel benötigt ist, wenn ja, was für ein Aufenthaltstitel, wie lange dauert das, bis der eingeholt ist, all diese Themen vorher abzuklären. Das auch deshalb, weil sich eben dieses Thema auch auf andere Themen auswirken kann, also das Thema Immigration sich auch auf andere Themen auswirken kann, steuerliche Themen, arbeitsrechtliche Themen. Da sollte man sich wirklich im Voraus darauf vorbereiten. Bei Fragen um das Thema helfen wir natürlich jederzeit sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ihr Andreas Meyer.
Ihre Terry aus Atlanta.
Und auch tschüss von mir, Ralf aus Shanghai. Bis zum nächsten Mal.
Das war Tax It Simple, der Rödelsteuer-Podcast, der beleuchtet, was die Steuerwelt bewegt. Seien Sie dabei, wenn wir erneut Komplexes einfach gut erklären. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.